Am morgigen Dienstag geht es mit einer Institution der mündlich weitererzählten Geschichte in Leipzig weiter, das Erzählcafé in der Stadtbibliothek. Da gab es Ende April schon mal eine Auftaktveranstaltung und nun bin ich mit Herrn Professor Dr. Michael Hoffmann im Gespräch, der das Erzählcafé mitbegründet, organisiert und auch moderiert. Wie ist das Erzählcafé denn eigentlich entstanden?
Das Erzählcafé ist entstanden, als wir die Stiftung Bürger für Leipzig gegründet haben und die Geschichten der Leipziger, vor allem ging es damals um die 60er Jahre, da reden wir jetzt von 2016 haben wir das, glaube ich, gemacht. Und da wollten wir die Geschichten der Leipziger aus der Zeit, wo der Verfall auch der Stadt begann, wir wollten einfach die Geschichten hören. Und das ist ein sehr erfolgreiches Format gewesen, weil diese Erzählungen recht niedrigschwellig waren. Das heißt, die Leute sind einfach in die Bibliothek gegangen. Es war keine politische Thematik, sondern es war wirklich Alltagsgeschichte. Und das hat uns dazu gebracht, was wir gesagt haben. Also eigentlich sind von den Erfahrungen der Bürger der Stadt die 90er Jahre eine ganz spannende Zeit. Und wir müssen unbedingt diese Geschichte noch einmal erzählen. Ich finde, die Teilnahme an solchen historischen Veränderungen ist ein großes Ereignis und das wollten wir nochmal auf der Alltagsebene Revue passieren lassen.
Ja, vielleicht kann man da ja auch nochmal in tiefere Details eindringen, als es manchmal der Wissenschaft möglich ist. Jetzt soll es morgen, wie gesagt, um die 90er Jahre gehen, aber es ist auch als Reihe motivisch gegliedert, also thematisch. Was für eine thematische Gliederung habt ihr euch da jetzt vorgenommen?
Naja, wir machen, also Erzählcafés sind ja kein Frage-Antwort-Spiel oder keine Interviews, sondern wir setzen nur Impulse. Und weil wir diesmal die Woche der Kultur haben in der Stadtbibliothek, haben wir gesagt, okay, wir nehmen mal Kultur, Alltagskultur, der Wandel in der Kultur. Wer früher in der kulturellen Massenarbeit gearbeitet hat, was hat er eigentlich dann in den 90er Jahren gemacht? Wir fokussieren das ja auch auf den Beginn der 90er Jahre, wo diese Umbruchserfahrungen besonders relevant sind. Und da haben wir uns jetzt also zu diesem Themenkreis verschiedene Erzählimpulse, das ist auch eine gewissermaßen Technik der Erzählcafés, dass wir versuchen, die Erzählungen des Alltags, das, was man den Kindern, den Enkeln dann erzählt, abends beim Einschlafen, dass das auch ein bisschen gefördert und angeregt wird. Und dann gibt es so ein paar Tricks, zum Beispiel, wenn die Leute erzählen, ja, ich habe mir damals eine neue Couch angeschafft und da war ich mit meinem Mann dort und dort, dann wird immer, das nennen wir Detaillierungszwang, dann frage ich oft, was haben Sie denn angehabt? Bei Frauen wirkt das immer total klasse, weil die sich daran erinnern. Die sagen, ja, da hatte ich doch noch das blaue Kleid an. Also, und so wird das Erzählen über den Alltag, das Erzählen unserer Geschichte, sagen wir mal, gefördert. Und wer an einem solchen großen historischen Zeitpunkt gelebt hat, der muss das erzählen, der muss das in der Familie weitergeben. Und das ist auch ein wichtiges Anliegen, und gerade wenn es eben auch um Kultur geht.
Sie haben ja auch selber als Soziologe zum Beispiel im Sonderforschungsbereich für gesellschaftliche Entwicklung nach dem Systemumbruch in Jena und Halle geforscht und dann 2020 auch nochmal im Verlag Westfälisches Dampfboot nochmal das Buch Umbruchserfahrungen, Geschichten des deutschen Wandels von 1990 bis 2020 veröffentlicht. Hat sich Ihr eigener Blick auf die 90er, die Sie ja auch persönlich erlebt haben, Sie sind ja in Leipzig geboren, glaube ich, durch die Forschung und durchs Erzählcafé auch nochmal irgendwie verändert? Also ist da nochmal was dazugekommen?
Das ist eine schwierige Frage, weil eigentlich sind die Zeitzeugen immer die Gegner der Geschichtsschreibung, weil die Geschichtsschreibung die großen Bögen beschreibt und in den Erzählungen der Menschen oft, die liegen manchmal quer oder sie passen nicht hinein oder sie haben eine andere Deutung. Wir haben das bei dem letzten Erzähl, also wir hatten diese 90er Jahre Erzählcafé, das schon im April, und da hatten wir eine wunderbare Erzählerin, also es gibt so Alltagserfahrungen, die hat es verstanden, die großen Mythen, es ging um die Freiheit Und dann hat sie das auf ihre Trennungsgeschichte, ihre Ehe bezogen und hat die problematischen Seiten der Freiheit, also da habe ich gedacht, es gibt ja totale Naturtalente im Erzählen. Und das hat den Blick, den rein politischen Blick auf die 90er Jahre total ausdifferenziert, dass es in den 90er Jahren einen Schatz an persönlichen Lebenserfahrungen gegeben hat, die, sagen wir mal, zu einer Aufklärung geführt haben, die im Osten ganz beträchtlich ist. Also die Selbstgerechtigkeit und die Selbstgewissheit, die sind nicht so sehr zu Hause in diesen Erzählungen, aber das Nachdenken und das, wie soll ich sagen, das Abwägen, das ist wirklich ein Schatz, den wir bisher in der Wissenschaft, was das für persönliche Lebenskulturen bedeutet, das haben wir noch nicht gehoben, diesen Schatz, nicht ausreichend gehoben, glaube ich jedenfalls, weil wir diese 90er Jahre immer sehr als politische Zeitgeschichte betrachtet haben und weniger als Lebensbewältigungsmuster. Und wenn, dann haben wir immer nur die schwierigen Situationen, also die Arbeitslosigkeit oder Bischofferode, lauter solche großen Dinge, aber die kleinen, stillen Geschichten, die kommen jetzt zum Vorschein.
Spielen auch Humor und so eine ganz persönliche Sprache, vielleicht eine ganz persönliche Sprachmelodie, eine große Rolle dann bei so einem mündlichen Erzählen, also quasi der Oral History, wie es die Experten vielleicht auch bezeichnen?
Ja, das ist interessant. Also ich bin ja Soziologe, wir typisieren natürlich dann auch ganz gerne die Art der Erzählungen. Es gibt ja vor allem bei Männern immer ich und die Weltgeschichte, die waren immer dabei und berichten sehr nahe an der großen Erzählung eigentlich oder ordnen sich dem zu. Und dann gibt es eben einen Erzählstil, auch den viele Frauen pflegen, die so leise und weise darüber nachdenken, was da eigentlich alles passiert ist. Also der Stil und der Habitus des Erzählens ist ganz, ganz unterschiedlich, aber oft sind es die führt es trotzdem zu den gleichen Ergebnissen, weil viele sagen, dass die 90er Jahre für ihr Leben, selbst wenn es sie hart getroffen hat, etwas gebracht haben im Sinne von, von Aufklärung. Sie sind nicht mehr naiv, sie wissen, was das Leben bietet, sie sind in dieser Hinsicht selbstbewusst und das ist ja schon eine ganze Menge, wenn man darüber nachdenkt, was eigentlich passiert ist. Und das, wenn man das an die Kinder und an die Enkel weitergibt, dann ist hier ein Erfahrungsschatz, der etwas anderes darbietet als die ganzen, selbstgewissen Aufstiegserzählungen, die wir in der kapitalistischen Welt, diese Wettbewerbserzählungen sonst so hören. Ich glaube, hier ist ein Stückchen Erfahrungsgeschichte, was spannend ist. Und das wollte ich nur sagen, wir fassen das auch zusammen, wir schneiden alles mit, natürlich in Einverständnis mit den Erzählern und wollen dann zum Schluss das Material verdichten und auch veröffentlichen und zugänglich machen.
Ich fand auch so eine geschlechtsspezifische Interpretation jetzt auch ganz interessant. Gibt es da Unterschiede? Sind es mehr Frauen oder mehr Männer, die erzählen wollen von der Vergangenheit? Kann man das so sagen irgendwie?
Nee, das kann man eigentlich nicht sagen. Also ich würde sogar, wir hatten 42, also ich würde sagen, fast 50-50. Ne? Aber natürlich haben die Männer einen etwas anderen Zugriff. Die sind meistens näher auch an der politischen Geschichte. Frauen sind auf, das gibt es bei Frauen, also das ist jetzt kein Geschlechterunterschied per se, aber es fällt eben auf. Aber es ist nicht so, dass die Männer die schlechteren Erzähler wären. Die trauen sich vielleicht auch ein bisschen, sind es gewohnter. Aber ja, es ist ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis. Und es gibt auch Streit, also es gibt auch Widerspruch. Und das ist dann in meiner Rolle als Moderator ein spannender Augenblick, ja, wenn jemand sagt, aber das ist so. Und dann muss man eben versuchen, gerade Männer neigen dann dazu, sehr schnell das so politisch von oben herab. Und ich muss dann immer darauf dringen, bitte reden Sie darüber, was Sie selbst erfahren und erlebt haben und nicht, was Sie politisch darüber denken, sondern was ist denn wirklich passiert in diesem Augenblick? Also gerade mit der Arbeitslosigkeit, da erzählen viele, wie schlimm das ist und alle entlassen. Ich sage, wie ist es denn Ihnen ergangen? Und es stellt sich raus, nö, auch selber nicht. Und das ist das, was wir vermeiden wollen. Es sollen eigene Erfahrungen berichtet und erzählt werden und nicht solche Meinungen nur, weil da kann man dann echt darüber reden und auch den Respekt vor der Lebensleistung einfordern, wenn es die eigene erfahrene Geschichte betrifft. Und der Respekt vor einer politischen Meinung ist eben heute so gering, da kann man sich so streiten, dass wir das möglichst vermeiden möchten.
Das ist ja auch interessant, das Interessante daran, das ganz Persönliche eben. Und gab es so einen Tenor auch nach dem ersten Treffen am 19. April? Da ging es um Alltag, Geselligkeit und Engagement. Gab es da so einen Kern, worauf dann das Gespräch sich fokussiert hat?
Ja, da muss ich Sie enttäuschen und mich gleich mit. Also so läuft auch History leider nicht. Das lässt sich gar nicht planen. Es war total divers und bunt ich habe immer eine Frage gestellt, keiner hat auf die, also oder einen Erzählimpuls gesetzt, keiner hat darauf geantwortet. Und dann erst so nach einer Viertelstunde, da meldete sich dann einer und sagte, also nochmal auf das, was Sie gefragt haben, was eigentlich immer meine erste Anschaffung war oder was ich zuallererst weggeworfen habe von meinen alten Sachen in meiner Wohnung. Also es braucht eine Weile, bis sich so eine Erzählkultur oder bis sich das setzt und bis man das verarbeitet. Also mit dem großen Fazit oder mit der Übereinkunft oder mit einem Mainstream können wir bisher noch nicht aufwarten. Das liegt dann auch ein bisschen daran, dass man hinterher das Material ordnet und dann machen wir noch Nachinterviews an interessanten Stellen, um genau diese Linienführungen etwas deutlicher zu machen, aber bis jetzt ist es uns noch nicht gelungen und das ist sehr oft die Erfahrung in diesen Erzählcafés, dass jeder erstmal, und das ist wichtig, erstmal ins Erzählen kommt. Und dann haben wir ja auch so Fazitveranstaltungen, wo wir dann einen anderen Erzählzwang, ich habe schon von dem Detaillierungszwang, wo ich dann frage, wie war denn das jetzt konkret, und gibt es noch einen anderen Erzählzwang, den nennt man Gestaltvollendungszwang, wo wir die Leute dann fragen, was ist denn die Moral der Geschichte, wie ging denn das aus, wo ist denn der Punkt, wo wir die Leute selber fragen. Das kommt aber erst doch, die müssen wir erst mal anfüttern. Meistens kommen die Leute ja auch wieder, ja, also sie kommen mehrfach dorthin. Jeden Monat läuft das ja bis in den Dezember hinein. Und da haben wir dann die Möglichkeit, auf solche, solche Erzählungen, musterstrenge Übereinkünfte zu erzielen, im Augenblick noch nicht.
Der Alltag hat ja auch manchmal sehr charismatische Erzählerinnen und Erzähler. Haben Sie auch von dem ersten Teil des Erzählcafés über die 60er Jahre noch so ganz charismatische Stimmen im Kopf, die Sie nicht vergessen werden?
Aber ganz sicher, aber ganz, ganz sicher. Also ich will jetzt nicht die Namen der Erzähler, mit denen bin ich zum Teil heute noch verbunden. Ich habe sie zu Hause besucht. Also man ist dann auch als Moderator praktisch mittendrin. Und es gibt einfach nicht nur interessante Leben, es gibt auch interessante Erzähler. Ne? Und es gibt auch Schicksale, die müssten alle in die Literatur hinein. Wir haben jetzt auch beim letzten Mal, das hat die Literatur schon gemerkt, wir hatten einen Schriftsteller, der gesagt hat, ich höre mir das mal an. Und der hat sich damit reingesetzt und vielleicht wird das dann noch weiter werden. Auf jeden Fall gibt es grandiose Erzähler. Es wird dann auch immer lustiger. In den 60er Jahren haben wir dann in der fünften oder sechsten Veranstaltung, da hatte ich dann Hula-Hoop-Reifen. Das ist eine berühmte Freizeitkultur der 60er Jahre. Und dann haben die 70-jährigen Damen dort Hula-Hoop gemacht vor der großen Runde. Es war ein Spaß. Und wir haben die Kinderspiele jener Zeit nachgespielt. Also es wird dann auch noch ein bisschen lebendiger. Es wird nicht nur geredet. Es wird auch versucht, die körperliche Erinnerung und die habituellen Gegebenheiten jener Zeit nachzuspielen. Und gerade das können gute Erzähler wunderbar. Ja, der Herr Köhler stand auf und hat dann diese Erziehungskonstellation der 60er, das war ja eine, da gab es noch keine antiautoritäre Erziehung in breitem Maße, da war es noch recht. Und er hat das einfach körperlich und gezeigt, das war unglaublich. Also sowas hoffe ich, dass es auch in den 90er Jahren, obwohl die 30 Jahre, die jetzt dazwischen liegen, eigentlich noch eine relativ geringe Zeit sind. Eins wollte ich noch sagen, ich habe auch bei dem Erzählcafé jetzt 90er Jahre eine Geschichtsstudentin als gewissermaßen studentische Hilfskraft, die macht da mit und schreibt das Protokoll und macht dann auch die Nachinterviews mit von der Uni Leipzig. Und das hat sich total gut bewährt, weil heute in den Geschichtsstudien Oral History tatsächlich auch schon eine Rolle spielt. Und die Frau, die Antonia Kitze, die studentische Hilfskraft, die hat praktisch schon so einen Wochenendlehrgang Oral History mitgemacht und ist eine total gute Hilfe.
Spielt ja auch wirklich eine Rolle, schon in der DDR-Literatur hat sowas wie mündlich erzählte Geschichte eine Rolle gespielt und auch später, jetzt ist das in den Wissenschaften natürlich immer mehr wichtiger geworden, zum Beispiel gibt es das Buch Haare auf Krawall, was so ein bisschen aus der Perspektive von Punk die Geschichte in Leipzig erzählt, auch auf so eine mündliche Art. Ja, also auf jeden Fall ist das sehr vielversprechend, vielleicht können wir nochmal auf die Internetpräsenz der Stiftung Bürger für Leipzig hinweisen und auch nochmal die genauen Uhrzeiten für morgen dann durchsagen.
Ja, also die morgen 16 Uhr im Hildreich Großsaal der Stadtbibliothek. Das ist in der vierten Etage, muss man mit dem Fahrstuhl hochfahren. Ein sehr schöner Raum, es gibt Kaffee und Kuchen. Man kann sich also, die sächsischen Zungen werden am besten bei Kaffee und Kuchen gelöst. Das ist unsere Erfahrung schon aus den 60er Jahren, aus dieser Erzählrunde der 60er, über die 60er Jahre. Und das wird jetzt wieder so sein. Und ich hoffe sehr, dass gerade zum Thema der Kultur Leipzig, wir beginnen mit den Erzählungen über die Ende der 80er Jahre, das Leipziger Kulturleben Ende der 80er Jahre, um dann zu sehen, was sich eigentlich so grundsätzlich geändert hat. Kultur gehört ja zu den, oder Alltagskultur, sagen wir mal, schwermütigen, langwelligen Erscheinungsformen des Lebens. Das ändert man nicht so schnell. Ne? Und deswegen setzen wir mal ein, was war denn der Standard, die Gewohnheiten der End-80er, und dann schauen wir mal, was da an Neuem hinzugekommen ist. Und da meine ich nicht nur das Müsli und den Joghurt, sondern vor allem eben die kulturellen Alltagsroutinen. Da bin ich schon sehr gespannt, auch ob wir die Zungen lösen können in dieser Hinsicht. Aber es haben sich schon ein paar Leute, die auch in Leipzig Kultur gemacht haben, angemeldet. Ich bin da optimistisch, dass das ganz gut laufen wird.
Wenn genug Kaffee getrunken wurde, dann werden sich die Zungen schon lösen. Ich bedanke mich sehr fürs Gespräch bei Professor Dr. Michael Hoffmann von der Institution Erzählcafé und wünsche noch gutes Gelingen für die weiteren Folgen der Reihe.